was ich eingetragen hätte in das Logbuch. Geiler Tag. Es war ein toller, ein wahnsinnig erlebnisreicher und unerwartet noch mal positiver als nur gehofft.
Die 60 Euro Warnüberraschung. Wir haben übrigens da viel gelernt über, was dir die Berater erzählen. Ne, und was man alles machen muss. Und heute, wenn ich jetzt über den nächsten Spin nachdenke, dann sage ich, hör doch auf.
Ja, herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC. Mein Name ist Bastian Timm und heute geht es um den Börsengang von TKMS, der mit dem Corporate Finance Award in der Kategorie IPO ausgezeichnet wird. Heute sind wir in Essen, um mit Miguel Lopez, CEO von ThyssenKrupp, und Oliver Burkhardt, CEO von TKMS, zu sprechen. Wir treffen Sie beide an einem historischen Tag nach der ersten öffentlichen Hauptversammlung von TKMS. Ja, meine Herren, wie haben Sie denn dieses fulminante Börsendebüt am 20. Oktober 2025 dann in Frankfurt erlebt? Der erste Kurs 60 Euro, ich glaube in der Spitze schon 107 Euro. Plötzlich ist TKMS mehr wert als der ThyssenKrupp-Konzern. Wenn Sie sich nochmal diese Momente vor Augen rufen, wie haben Sie das erlebt?
Es war ein besonderer Tag, definitiv. Es war das Ende einer zu dem Zeitpunkt sehr langen Reise. Ein sehr ambitionierter Zeitplan. Wir haben Anfang des Jahres entschieden, dass wir den Börsengang machen wollen. Am 20. Oktober war es dann soweit. Das heißt, wenig Zeit, viel wirklich Dynamik. Und natürlich sind sie erstmal erleichtert, wenn das dann überhaupt stattfindet. So, dass es aber auch noch so stattgefunden hat. Und wir haben ja relativ lange auf den Kurs warten müssen, bis der erste Kurs kam. Das war deutlich länger als prognostiziert. Es war auch deutlich höher als von allen Expertinnen und Experten analysiert im Vorfeld. Von daher natürlich erstmal ein großes Relief auf der einen Seite, eine Erleichterung. Aber natürlich auch eine Bestätigung der Story, die wir bis dahin erzählt haben. Wir waren viel unterwegs und haben natürlich auch dafür geworben, dass möglichst viele das interessant finden.
Herr Lopez.
Gut, ich bin ja geboren in Frankfurt. Und insofern ist das für mich immer so eine super emotionale Geschichte, einfach weil du bist in deiner Heimatstadt, da kenne ich jeden Winkel, und dann stehst du zuerst da am Bull and Bear, da machst du erstmal Fotos da, und für mich war besonders wichtig, dass unsere Aktionäre, deswegen auch ein Spin-off, dass unsere Aktionäre Wertkristallisierung sehen.
Ich glaube, gerade diese Momente, dieses Warten auf den ersten Kurs, das bekomme ich immer wieder gesagt, das ist eigentlich so, da werden die Sekunden plötzlich zu Minuten, gefühlt steht man da Stunden. Das sind ja auch so die Momente, ich will direkt mal die Brücke zur maritimen Welt schlagen. Also Timing ist ja ganz entscheidend, ne, beim IPO. Also das ist ja so ein bisschen wie auf hoher See. Da begebe ich mich auch in die Naturgewalten. Ähnlich am Kapitalmarkt. Es gibt ja viele IPOs, die müssen kurzfristig abgeblasen werden. Gab es da auch im Vorfeld Momente, wo man dachte, boah, ob wir gehen? Oder war die Story so unique bei Ihnen, dass Sie sagen, nee, der Rückenwindrüstung war da? Und
war ja kein klassischer IPO, ne? Durch den Swap, den wir gemacht haben, ThyssenKrupp-Aktionäre bekommen TKMS-Aktien, Verhältnis 1:20, mussten wir jetzt nicht im Vorfeld sozusagen dafür werben, dass Menschen sozusagen den Buy-in vorher machen. Ne? So, aber es war klar, natürlich hat Defense ein Momentum. Ich sage das immer, Oliv ist das neue Grün. Ja? Also die Farbe Oliv im Sinne von Bundeswehr, Camouflage, bei uns wäre es eher grau und schwarz, weil Boote sind schwarz, Schiffe sind grau. Ist das neue Grün, hat natürlich ein Momentum gehabt in diesen Zeiten. Jetzt, wo wir uns immer auch im Klaren sein müssen, dass die Folie, auf der das alles stattfindet, natürlich keine gute ist. Die Welt ist unsicherer geworden, Krieg in der Ukraine. Ich glaube aber, was vielleicht auch diesen Börsengang besonders gemacht hat, war, dass wir unsere Hausaufgaben bereits vor dem Ausbruch des Angriffskrieges in der Ukraine gemacht haben. Wir haben angefangen, dieses Segment sozusagen wieder zu ordnen. Es war nicht in Ordnung, um es deutlich zu sagen. Und es ist, wie Miguel Lopez sagt, in der Geschichte von TK hat man auch immer ein bisschen gefremdelt mit der Marine in der Vergangenheit. Sie erinnern sich noch an die Zeiten, wo ESG und solche Themen eine Relevanz hatten, die im Prinzip dazu führte, dass dieses Geschäft, das wir heute sehr stolz betreiben, gleichgestellt war mit Drogenhandel, Prostitution, Glücksspiel. Ja. So, dass das heute eine andere Bedeutung hat, hat durch die Ukraine zu tun. Nach den 4 Jahren haben alle dazugelernt und es hat Defizite generiert. Das heißt, es gab Jahre, wo wir 300-400 Millionen verloren haben. So, heute ist das profitabel. Klar, weil die Marktdynamik eine positive ist, aber be honest, wir haben auch noch Verträge aus alten Zeiten, die sind nicht so optimal. Und deswegen das Rausphasen der Legacy aus alten Zeiten, das Neue der Zeitenwende, was uns wirklich auch bessere Terms and Conditions gebracht hat für die Verträge, die wir heute abschließen, wird dazu führen, dass das auf Dauer ein sehr stabiles, gutes Asset ist und auch Investoren glücklich macht. Egal, ob es der Ankerinvestor ist mit 51 oder alle anderen, die jetzt 9 zu 49 sozusagen dort mit dabei sind, die aus der Familie von TK kommen und mittlerweile anfangen, sich natürlich ein Stück weit zu vermischen. Ja.
Ich übersetze nochmal so ganz kurz und dann spiele ich den Ball an Sie weiter. Das heißt, es war eher so eine emotionale Reise vielleicht, anders als bei klassischen IPOs, wo man so nicht genau weiß, Bookbuilding-Phase, wie läuft das ganze Orderbuch. Das heißt, hier war überhaupt, es war klar, wir gehen diesen Schritt. Aber dieses Loslösen überhaupt, Finanzholding ist so ein bisschen das Zielbild des Ganzen, Herr Lopez, wenn Sie das nochmal so einbetten vielleicht, auch diesen ersten Schritt dahin.
Wir wollen Werte schaffen und wir sind einfach davon überzeugt, dass, es war eine Überraschung, die 60 Euro waren eine Überraschung. Wir haben übrigens da viel gelernt über, was dir die Berater erzählen ne, und was man alles machen muss. Und heute, wenn ich jetzt über den nächsten Spin nachdenke, dann sage ich, hör doch auf. Also, nicht nochmal. Ja. Also, wir haben super viel gelernt.
Können Sie sagen, wenn ich eingrätschen darf, was waren so die drei Sachen, wo Sie sagen, das war Quatsch, das war Kategorie, ist ganz anders gekommen?
Niemand von uns hat mit einer Marktkapitalisierung von 6 Milliarden nicht mal geträumt. Ich hab im Januar habe ich das Ding in New York verkündet. Und also bei der Coba Otto Conference, dass wir einen Spin machen. Noch nicht das Datum, aber ich habe gesagt, wir machen einen Spin. Und dann nach ein paar Wochen kamen die ersten Analysten und haben gesagt, also Market Capitalization 5 Billion. US-Dollar. Und da habe ich gesagt, kann überhaupt nicht sein. Also Marktkapitalisierung, also ich hätte gesagt, wenn wir bei 2,5, 3 rausgekommen wären, ne, EBITDA ist ja ein 2,3 Milliarden Revenue-Geschäft. Lange Rede, kurze Sinn, Marktkapitalisierung war das Erste. Die Kapitalausstattung, die würde ich jetzt auch anders machen. Und das dritte war die grundsätzliche Fragestellung, ist Spin-off interessant für den Kapitalmarkt? Die KGaA-Struktur wurde uns erzählt, die mögen Investoren gar nicht. Und wir haben uns darüber hinweggesetzt, weil wir gesagt haben, wir haben da ein berechtigtes Interesse. Die KGaA-Struktur erlaubt, Kontrolle zu haben, auch wenn man nicht die Majorität besitzt. Bis zu einem gewissen Prozentsatz hat man dann immer noch die Kontrolle. Das ist ein sehr positives Instrument oder Vehikel, diese KGaA. Und insofern, das waren die drei großen Punkte, die wir wirklich gelernt haben, zu sagen, das, um jetzt auf die Financial Holding zu kommen, wir werden jetzt die nächsten Geschäfte rausbringen und da war dieses natürlich ein super Learning. Der nächste Bereich wird sein Material Services. Wir haben da noch keinen Termin festgelegt. Danach kommt Auto, weil wir im Auto noch fundamental restrukturieren. Also wir reden ja von Kapitalmarktfähigkeit und Kapitalmarktfähigkeit muss natürlich, die Profitabilität muss in Ordnung sein. Es muss aber auch das Auftragsbuch attraktiv sein. Ja. Und
schwierig gerade bei Automotive ein bisschen.
Und das kommt bei uns in unserem Umfeld wird das kommen, also in unseren Geschäften wird das kommen in 2, 3 Jahren. Und als letztes machen wir die Carbon Technologies. Das sind ja die, wie soll ich sagen, die Dekarbonisierungstechnologien, die das Haus ThyssenKrupp ja gut hat. Und die grünen Märkte werden in 28, 29 losstarten. Und deswegen kommt das am Schluss. Das heißt, die Financial Holding führt dazu, dass wir in 2030 eine sehr, sehr schlanke Finanzholding-Struktur haben werden. Das sind dann die Assets managed. Ja, und dann dann werden wir uns beschäftigen mit strategischen Fragestellungen, auf die wir auch gleich kommen werden.
Absolut. Nochmal Börsendebüt, IPO-Tag, maritime Welt. Was hätten Sie abends, wenn es ein Logbuch gegeben hätte, eingetragen, als Sie an dem Abend wahrscheinlich in Frankfurt irgendwann ins Bett gegangen sind?
Was ich eingetragen hätte in das Logbuch, geiler Tag. Es war ein toller, ein wahnsinnig erlebnisreicher und unerwartet noch mal positiver als nur gehofft Tag. Und am Ende war es auch, wie ich es eben gesagt habe, das Ende einer relativ langen Reise. Wir beide haben darüber diskutiert, was der bessere Weg auch ist dafür. Wir hatten das mal gestartet unter R2I, hieß das, Road to Independence, also unabhängig machen der TKMS. Wir haben verschiedene Varianten probiert, dass wir am Ende da gelandet sind, muss ich ihm zugutehalten, weil er hat das sozusagen konsequent in seiner Art durchgezogen. Er hat gesagt, wir machen diesen IPO. Und es ist der bessere Weg gewesen. Ich war, das kann ich auch da durchaus sagen, auch mit aller sozusagen Reflektiertheit da, durchaus der Meinung, dass wir zwischendrin auch andere Wege hätten gehen können. Es liegt aber auch daran, und da müssen wir einfach fair bleiben, ja, also die Transformation in der deutschen Industrie ist ein großes Thema. Und wir sind im Defense-Bereich unterwegs. Und dieser Defense-Bereich ist in einem Super-Cycle, den sie noch nie gehabt haben. So, also ein bisschen Glück auch, will aber auf der anderen Seite sagen, sie kriegen auch nichts auf dem Silbertablett serviert. Weil sie müssen natürlich, anders vielleicht als die Startups, die, wie soll ich sagen, noch keine Nahtoderlebnisse mit dem BAYNBW, mit der Beschaffungsbehörde hatten und auch sehr optimistisch in dieses Thema reingehen, als bestehendes Unternehmen der Verteidigungsindustrie immer davon ausgehen, dass manches auch nicht so läuft, wie sie das geplant haben. Ja. Und dass wir, das muss man auch sagen, die Zeitenwende kam bei uns erst 2 Jahre nach dem Ausrufen überhaupt an. 2,5 Jahre genauer gesagt.
19. Dezember 24.
Genau, der 19., genau, 18., 19., 19. war die Unterschrift, 18. die Entscheidung im Parlament. Also deutlich später als vielleicht bei den Rheinmetalls oder denen, die sozusagen, jetzt sage ich mal, Schnelldreher sind und im Zweifelsfall in so einem Pattern drin sind, wo es heißt, Order, Produce, Shoot, Order, Produce, Shoot. Die Dinge, die wir machen, sind, nicht zynisch gemeint, aber ein bisschen friedensresilienter. Das heißt, so ein U-Boot, eine Fregatte, hat eine Einsatzdauer von 30, 40 Jahren und ist natürlich genau dazu da, um im Prinzip abschreckend zu wirken, um letztendlich den Krieg zu vermeiden. Diejenigen, die quasi Iris-T, Diehl oder Rheinmetall mit Panzern und Munition, die liefern natürlich in den heißen Konflikt hinein. Das tun wir in der Ukraine nicht. Das heißt, wir sind keine klassischen Profiteure. Das ist Anlagenbau im wahrsten Sinne des Wortes mit tiefen Tälern und hohen Höhen. Und wenn sie auf der Höhe sind, freuen sie sich. Und da sind wir gerade. Und die Nachfrage, und das ist vielleicht der Vorteil unserer TKMS, es ist natürlich unglaublich viel Erfahrung vorhanden gewesen in der Vergangenheit. Und es war eine Industrie, die im Prinzip auf Rock Bottom runtergeschrubbt war. Das heißt, während den 80ern, 90ern, Friedensdividende, hat man letztendlich eine solche Werft vorgehalten. Es war Teil eines Konzerns für 6 U-Boote in Deutschland und für manchmal die Genehmigung, etwas ins Ausland zu exportieren. Und gerade die Deutschen waren nicht besonders bekannt dafür, dass sie besonders exportfreudig waren. Ja? Also war ja eher immer sozusagen recht strikt und Primat bei der Politik heißt auch, wenn die das nicht wollen, dann wollen die das nicht. Und dass sich das jetzt so verändert hat und wir die Zeit vorher genutzt haben, und deswegen bleibe ich dabei, hätten wir unsere Hausaufgaben vorher nicht gemacht, Target Operating Model umgestellt, Vertragsverhandlungen neu aufgesetzt, wie wir die Werft führen, einmal komplett verändert, 4.000 Leute umgesetzt auf neue Stellen, damit sie sozusagen mit weniger Reibungsverlust arbeiten können, dann wäre das Börsendebüt auch nicht gelungen. Deswegen ist das alles am Ende immer auch ein Ergebnis sozusagen einer Zusammenarbeit an mehreren Stellen, die ein Ziel im Auge hatte, und das war das, die Road to Independence, also die sozusagen Weg in eine unabhängige Defense-Welt, weil natürlich die Dynamik bei uns ein bisschen anders ist als bei manchen Geschäften, wie es im TK-Konzern ist. So. Und das kann man eine Weile sicherlich aushalten, aber dieses Momentum jetzt zu nutzen, das war die richtige Entscheidung. Und deswegen, wenn Sie fragen, was stand abends im Tagebuch, ja, geiler Tag.
Nochmal plakativere Nachfrage. Man sagt ja gern so Konzerne, boah, das sind so, nochmal maritime Welt auch, die Analogie, so schwerfähige, schwer zu manövrierende Tanker. Spüren Sie jetzt so einen Speedboat-Effekt, weil Sie da irgendwie so unabhängig geworden sind?
Müsste ich ja jetzt sagen, weil es ein maritimes Bild ist irgendwie und ich die immer gut finde. Ich glaube, man kann schon spüren, vielleicht kann ich das so erklären. Diese Firma wurde in der Vergangenheit als Teil eines Konzerns eher von außen nach innen geführt. Das heißt also, die Mutter sagt im Prinzip auch ein bisschen an, was brauche ich, wie sieht die Planung aus, was erwarte ich von euch. So, heute führt sie sich von innen nach außen. Das heißt, ich brauche Produkte, ich brauche Kunden, ich brauche Ideen, ich brauche sozusagen eine Führungsmannschaft, die hinter dem Ganzen steht und sagt, wir entwickeln gemeinsam diese Firma noch in einer Eigenständigkeit. Natürlich spüre ich eine andere Verantwortung. Er hat das heute schön gesagt. Ich habe jetzt zum ersten Mal heute hier bei der Hauptversammlung auf dem Platz gestanden, wo normalerweise die CEOs stehen von TK. Und ich habe ein paar gesehen bei TK.
Wie fühlt sich an?
Jo, geht, ja. Also alles gut. Also ich habe jetzt kein irgendwie Erlebnis im Sinne von, ich glaube, es ist kurzfristig ein sehr einsamer Platz. Ja, und wenn es dann losgeht, dann ist man ganz froh, dass alle anderen sozusagen auch da sind. Ja. Aber kurz bevor es losgeht, sind sie sehr alleine erstmal. Weil gucken all eyes on you und sie müssen sagen, was sie da jetzt glauben, was das Richtige ist für diese Firma. Kann ja auch keiner mehr helfen.
Ja.
Das Rampenlicht.
All eyes on you.
All eyes on you, genau. Aber ich denke, Sie haben ja gefragt, was verändert das? Es gibt ein anderes Verantwortungsgefühl. Es gibt eine andere, sagen wir mal, Einstellung dazu. Es waren schon sehr viele Leute sehr stolz darauf, dass wir den Weg so gegangen sind und sind es auch heute noch. Ja. Und das merken Sie auch in der Mannschaft, also selbst sozusagen in die Produktion hinein. Das finde ich schon cool. Es kommt manchmal ein bisschen aus so einer Rückwärtsverklärung. Da würde der Mensch auch nicht 80 Jahre alt werden, wenn er rückwärts irgendwie nicht alles doch besser findet als heute. Ja. Aber sagen wir mal, da gibt es noch alte Bilder von HDW und was man alles gemacht hat in der Vergangenheit. Und jetzt gibt es wieder so einen Stolz zu sagen, ja, wir sind TKMS und wir sind ein großer Arbeitgeber im Norden, in Kiel eine besondere Bedeutung, in der Region von Wismar bis Emden, in jedem Bundesland vertreten und stellen Dinge her. Und vielleicht ist das das. Ne? Ich muss nicht über die Werft gerne die Leute nach ihrem Purpose fragen. Wenn sie so Sachen brauchen wir bei uns nicht. Ja. Der Purpose ist, dass wir Dinge herstellen, die die Sicherheit dieses Landes, die Werte, mit denen wir gerne weiterleben wollen, verteidigen. Und zwar für die Männer und Frauen, die das mit ihrem Leben bereit sind zu verteidigen. Diese Produkte stellen wir her. Ich brauche keine Purpose-Debatte, das wissen die alle, was wir tun.
Maritimes Powerhouse Europa.
Jo, Deutschland reicht jetzt erstmal, aber ich finde...
Ich habe Europa gelesen.
Ja, also Deutschland reicht mir natürlich insofern, dass sie sagt, das ist ja unser Hauptkunde erstmal. Aber ich glaube, dass beim Thema Europa gerade auf dem maritimen Sektor noch einiges möglich ist. Jedes Land leistet sich so im Prinzip seine eigene Werft. Viele von diesen Werften sind in Teil- oder sogar vollstaatlichem Besitz. Wir sind das nicht, wir sind privat agierend. Das schafft uns Vorteile, manchmal auch Nachteile, wenn man so Level Playing Field guckt. Aber ich würde schon sagen, dass den Anspruch dürfen wir schon haben. Wir sind wahrscheinlich ein guter Konsolidierungsknoten, nicht nur national, sondern auch international.
Jetzt müssen wir Herrn Lopez mal wieder an Bord holen, sonst denkt er sich auch, warum reden die zwei nur ohne mich? Die Herausforderung, Herr Lopez. Also hinterher kann man ja immer sagen, haben wir uns alles genauso gedacht, wenn das aufgegangen ist. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, die Herausforderung. Was waren die größten Herausforderungen auf diesem Weg?
Das ist eher ein Problembereich. Ja. Und wir müssen sehen, dass wir die Problembereiche entsprechend fixen. Wenn man sich mit der europäischen Politik ein bisschen beschäftigt hat, dann war klar, dass es ein europäisches Projekt geben würde, was dann der Mario Draghi zusammengefasst hat. In dem berühmten Draghi-Report, der kam raus 2024, glaube ich. Als Frau von der Leyen hinzukam. Das heißt, dieses Europaprojekt drehte sich, und deswegen als ThyssenKrupp stehen wir natürlich da voll im Zentrum, drehte sich um Defense, drehte sich um Energie, also Resilienz, drehte sich um Renewable Energy und um einige andere Dinge mehr, Auto. Also viele Resilienzgeschichten. Das heißt, es war mir schon ein bisschen klar, das wird auf jeden Fall, und es wird auch bei meinen anderen Bereichen jetzt, es wird einen Auftrieb geben, weil die Effekte aus diesem Draghi-Report, die kommen langsam, die sind behäbig in Europa. Also mir war klar, als ich einstieg, das wird jetzt nicht verscherbelt, das Ding. Ich wusste natürlich nicht gut über die Performance, also am 1. Juni 2023, welche Performance können wir da vorhalten. Ich habe ja viele Interviews geführt mit Stakeholdern und mit Mitarbeitern und mit Aufsichtsräten und so weiter. Und da war schon das Gefühl, also das ist nicht so toll. Und ich habe dann gesagt, 1,
irgendwie.
Ne, ich habe dann gesagt, jetzt machen wir mal, jetzt gucken wir uns das mal ganz genau an. Da kommt jetzt Bewegung rein. Und dazwischen war die Situation immer so, also ich habe das Thema Spin-off erst ganz zum Schluss öffentlich gemacht, weil alle am Anfang dagegen gewesen wären. Wenn du etwas zu schnell kommunizierst, dann hast du sehr, sehr viel Widerstand. Und deswegen haben wir gewartet. Also das Timing war, die Politik war nicht begeistert von dem Spin-off.
Klar.
Ja, war nicht ganz verständlich, weil die anderen Unternehmen im Defense-Bereich sind ja viele auch public. Nicht alle sind im Familienbesitz. In anderen Ländern sind sie in Staatsbesitz. Also insofern, es gab sehr, sehr viele Widerstände zu Beginn. Und natürlich, als wir dann gesagt haben, so jetzt machen wir die Maschine an, dann haben alle gesagt, das schaffen wir nie bis Oktober.
Wer hat die Maschine angemacht? Sie beide zusammen, oder?
Ja, also im Wesentlichen.
Eigentümer und braucht die operativen.
Im Wesentlichen wir. Und für mich war super, da können wir alle super stolz sein, auf die Kolleginnen und Kollegen hier in der MS, aber auch auf die Kolleginnen und Kollegen hier, die diese Geschwindigkeit tatsächlich auch umgesetzt haben, weil, wie gesagt, zu Beginn, Sie wissen ja, wie das ist in großen Organisationen, der CEO gibt einen Zeitplan vor und alle sagen, ja, typisch, klappt doch sowieso nicht. Ne? Und dass es dann geklappt hat, da muss ich sagen, Chapeau. Und das ist der Grund, warum ich sage, ich prognostiziere, dass wir im Stahlumfeld eine Umkehr haben werden von dieser sehr, sehr negativen Betrachtung der letzten Jahrzehnte oder des letzten Jahrzehnts vielleicht. Und tatsächlich die Schutzzölle ein ähnliches Momentum kreieren werden, wie wir es jetzt auch hier gesehen haben.
So, Sie meinen, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man vielleicht die Denkweise haben könnte, es ist ganz gut, dass wir nicht alles outsourcen, dass wir selber Dinge in der Hand halten, auch hier in Europa eine starke Stärke.
Fundamental, dass wir die Schlüsselindustrien definieren und tatsächlich auch die Fähigkeit haben, diese Schlüsselindustrien auch zu betreiben und uns nicht in brutale Abhängigkeit begeben von anderen Ländern, die, wie man ja beim russischen Gas gesehen hat, die manchmal im gleichen Sandkasten spielen wollen und manchmal wollen sie im anderen Sandkasten spielen.
Viele Themen, Pharma- oder Chipindustrie.
So, und insofern diese europäische Resilienz und in Bezug auf die Konsolidierung, also die Konsolidierung hat in den letzten 70 Jahren nicht funktioniert. Es gibt da große Animositäten zwischen den Ländern, also in der Politik und auch in den Unternehmen. Und was wir jetzt einfach machen müssen, ist zu gucken, erstmal das Auftragsbuch abgearbeitet werden.
Ja, das ist die Challenge, ne? Auch was man heute auf der HV gehört hat, ja.
Das ist jetzt nicht so trivial, erstmal dieses sehr, sehr große Geschäft tatsächlich auf dieses Niveau zu bringen. Und parallel dazu muss man jetzt anfangen, dieses europäische Projekt nochmal zu umarmen, weil im Moment ist es nicht umarmt.
Bevor wir nochmal vielleicht auch später die Chance haben, kurz zu sagen, was sind jetzt für das Playbook, was noch kommt, die Lessons Learned, was sind die Erfolgsfaktoren gewesen von Ihnen beiden? Würde mich interessieren, von jedem so drei Erfolgsfaktoren, dass es so funktioniert hat alles.
Den Wille, dass diese rote Independence, der Börsengang, die Spezialität von TKMS und ihr Vorteil, alles unter einem Dach zu haben, auch tatsächlich in Werte, in Wertkristallisierung gehoben werden kann. Ich glaube, wenn Sie solche Projekte starten, haben Sie immer sozusagen erstens wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen und auch eine ganze Reihe von Leuten. Und Corporate-Kultur ist nicht immer, dass Sie sofort sagen, das klappt nicht, sondern die sagen erstmal, das klappt. Und dann gehen die raus und dann sagen, klappt doch nicht. Also das heißt, sie sind im Raum und da sagen alle noch, jo, geht, ne, prima, komm mal machen. Und ich denke, es hat zwei Seiten gebraucht. Eine klare Entscheidung, wir gehen jetzt an die Börse mit einer Zeitleiste, die ambitioniert war und ein Team, das umgesetzt hat. So, wenn da einer nicht funktioniert hätte, hätte es wahrscheinlich nicht geklappt. Wir hatten alles in dem Prozess, ne? Rote Ampeln, gelbe Ampeln, grüne Ampeln, was man halt sich alles so vorstellen kann während des sozusagen Weges. Bin stolz, dass wir es hingekriegt haben. Es war gut, dass wir alles zusammengehalten haben. Heute ist das unser Vorteil. Dass wir die Elektronik und Software, die Überwasser-, die Unterwasserplattform unter einem Dach haben, ist unique. Gibt es nicht in Europa. Wenn Sie nach Frankreich gehen, da ist das Naval Group, die machen U-Boote. Und da gibt es die Thales. Das ist eine zweite Firma, eine zweite Agenda. Eine zweite sozusagen Gewinnerzielungsabsicht, obwohl sie beide staatlich sind und wahrscheinlich auch ein bisschen davon profitieren. Das haben wir nicht. Wir haben das alles unter einem Dach. Das war eine kluge Entscheidung, 2016, lange her, 16, 17, als wir im Prinzip das 50-50 Joint Venture mit Airbus, Atlas und ThyssenKrupp waren sie zu 50% beteiligt, zusammengeführt haben und gesagt haben, lass uns das mal 100% bei uns machen. Damals wusste man das noch nicht, aber wissen Sie, wenn Sie fragen, was gehört auch dazu? Momentum. Und das kann man auch noch ein bisschen flapsiger übersetzen, denn ja auch mal Glück gehabt. Ne? So, das gehört auch dazu. TKMS wäre nicht da, wenn es den Ukraine-Konflikt nicht geben würde, wenn es das, wie soll ich sagen, sicherheitspolitische Narrativ in der Welt sich nicht verändert hätte. Es hat sich verändert und wir konnten das parieren, indem wir was anbieten können, was sehr viele Leute nachfragen. Und deswegen ist das Orderbuch so hoch und die Perspektive so gut.
Klar, weil neben dem Ukraine-Konflikt haben wir auch noch einen US-Präsidenten, der den Europäern auch klar macht, Leute, eigentlich seid ihr hier alleine in der Hut, wenn ich mal flapsig auch sagen darf. Und natürlich auch Europa deswegen massiv auch aufrüstet und natürlich auch Stichwort Interoperabilität klar. Auch guckt, wie können wir eigentlich hier vernünftig gemeinsam Projekte schaffen. Was würden Sie sagen, Erfolgsfaktoren aus Ihrer Sicht?
Also Stamina, brutale Hartnäckigkeit, also egal wer da kam, ist abgetropft. Und die Emotionalität bei der MS-Mannschaft, dass sie das auch schaffen wollten. Also wären für mich die drei Faktoren.
Man hat ja quasi, der Kurs wird gesetzt, ich habe eine Mannschaft, man muss sich irgendwie vertrauen und dann das Wetter. So, das ist die unbekannte Variable. Ja, also da muss man irgendwie als Mannschaft reagieren und dann habe ich mal eine raue See und dann sagt der eine Kapitän vielleicht, komm, lass zurück in den Hafen und die Mannschaft sagt, also und dann auch das auf den Kapitän vertrauen, die richtige Entscheidung zu treffen, also diese ganzen Analogien.
Ich glaube, wir hatten ja keinen Dissens im Sinne von Verselbstständigung ist das Ziel. Wir hatten verschiedene Wege zu diskutieren, haben uns für einen entschieden, der war der Richtige, das muss man sagen. Ja, also man kann das benutzen, dieses Bild, klar. Das muss man aber auch sagen, die See war ja gar nicht so rau, sondern sie war in favor. Also wir hatten Rückenwind, wir wurden geschoben. Die sicherheitspolitische Situation auf der Welt hat das herbeigeführt. Herr Trump hat natürlich dafür gesorgt mit seinem, wer weiß, ob ich euch helfen kann und das will, dass die Budgets alle gestiegen sind. Wir kommen aus Zeiten, wo es genau andersrum war. Alles wurde gestretched, gestaucht, gequetscht, ja, und Zeit war eigentlich gar kein Problem. Heute ist es genau andersrum, alle haben höhere Budgets, aber Zeit ist der entscheidende Faktor. Wie schnell können Sie das liefern in einer Industrie, nochmal, die sehr zurückgefahren war, die eine Skalierung dieser Art in den letzten 40 Jahren nicht erlebt hat. Ja. Und da rechtzeitig zu sein, ist fast unmöglich, aber sozusagen sich in die richtige Richtung zu bewegen, zu zeigen, dass man Dynamik versteht, dass die Kunden, und das ist B2G pur, ne? Also Beschaffungsbehörden, Länder mit ihren, wir werden ja mit diesen Produkten, die wir herstellen, Teil ihrer Sicherheitsstrategie. Ja? Also ob Norwegen jetzt 6 U-Boote der neuen Generation hat oder nicht, ist für dieses Land entscheidend in ihrer geografischen Lage und dem, was möglicherweise von Norden alles da ankommen könnte. Das ist schon bemerkenswert gewesen, dass wir, glaube ich, den Eindruck vermitteln konnten, wir nehmen diese Challenge an.
Ich meinte jetzt auch so, nochmal, wenn man sich das ganze große Projekt anguckt, da gibt es ja nicht nur Rückenwind. Da gibt es ja auch mächtigen Gegenwind von Gewerkschaften und anderen Vertretern. Das meine ich, also da ist ja auch so ein bisschen, es gibt die ThyssenKrupp-Mannschaft und Sie geben als Kapitän den Kurs vor. Wie gehen Sie dann damit um, wenn plötzlich die See sehr rau wird, der Gegenwind kommt? Sie lassen sich anscheinend ja nicht verunsichern, sondern Sie haben ja auch dargelegt, dass Sie sagen, Kurs halten.
Ja, also war klar und auf dem Weg dahin wurde es dann allen anderen auch klarer und klar. Da kommen sehr, sehr, sehr viele Faktoren zusammen und das hat einfach alles gepasst. Und wie gesagt, also ich muss die Analogie immer wieder ziehen jetzt zu den nächsten Schritten, die wir als ThyssenKrupp vorhaben. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir aufgrund der Reihenfolge, die wir jetzt definiert haben, dass wir ein paar andere Beispiele sehen werden, wo wir auch das Operative vorbereiten, die Prozesse in Ordnung bringen, die geschäftliche Attitüde professionalisieren. Und wenn der Markt dann ein bisschen kommt, und er wird kommen, dass wir dann genau die gleichen Schritte gehen. Also das ist ein super Beispiel und auch eine super Motivation für die nächsten Schritte.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, Sie lassen sich da auch nicht aus der Ruhe bringen, ne? Sie sagen ja auch ganz klar, Timing ist offen des nächsten Schrittes. Das heißt, Sie sagen, das entscheiden Sie natürlich selbst. Sie wollen nicht bewusst sagen, jetzt...
Wir müssen vorbereitet sein. Ne? Also die Situation muss in jedem Fall eine klare Risikoabwägung beinhalten. Und insofern, das berücksichtigen wir alles bei diesen Entscheidungsfindungen, dass das natürlich alles so vorbereitet ist, dass das auch funktioniert.
Zum Ende unseres Gesprächs, vielleicht können Sie noch mal einmal zusammenfassen. Die persönliche Reise. Also was hat das mit Ihnen so ein bisschen gemacht? Wie haben Sie das Ganze erlebt?
Super spannend, glücklich, dass ich ein Teil davon sein kann. Machen Sie auch nicht jedes Jahr oder jedes Jahr neu sozusagen ein Unternehmen mit an die Börse zu begleiten. Stolz auf die Mannschaft, wirklich bolle stolz, dass wir das gemeinsam hingekriegt haben. Und jetzt zählt's, ne? Wir haben das auch heute gesagt in der Hauptversammlung, wir haben das maritime Powerhouse gebaut und jetzt wollen wir die Kraft von dem Ding entfesseln mit dem Rückenwind einer offensichtlich sozusagen guten Perspektive. Aber auch mit der Gewissheit, ohne darauf sozusagen eitel zu wirken, aber dass wir wahrscheinlich die besten Dinge bauen, die es gibt bei konventionellen U-Booten und bei Fregatten, die man bekommen kann. Und das in einem Markt, der sehr aufnahmefähig ist. Also viel, viel gelernt. Und wer immer sagt, wir haben schon alles gesehen, dieses Jahr habe ich wieder was Neues gesehen. Ja.
Ein wahnsinnig wichtiger Baustein auf der Reise, den ThyssenKrupp-Konzern insgesamt zu transformieren und den Weg in die Financial Holding mit einem ersten Erfolg zu untermauern. Insofern eine sehr, sehr große Motivation, dass wir die nächsten Schritte jetzt auch vollziehen. Und wir dürfen natürlich stolz drauf sein, ja, dass wir den Preis gewonnen haben. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Das passiert einem ja auch nicht jeden Tag, dass man so einen Preis, also so einen renommierten Preis gewinnt. Und das ist toll. Und wir müssen halt dafür Sorge tragen, dass wir die Erfolge dann auch feiern. Ne? Also, Bei allem, was man entsprechend tut, man darf nie versäumen, die Erfolge zu feiern, auch mit der Mannschaft und unter uns auch.
Schönes Schlusswort. Danke Ihnen für das Gespräch.